Dieser Mensch war ich. Ich habe im Lauf meines Berufslebens als Pfarrer viele Nachrufe geschrieben und gehört. Oft war der verstorbene Mensch zwischen all den Zahlen seines Lebens nicht zu erkennen. Ich bin dazu übergegangen, den Angehörigen ans Herz zu legen, den Lebenslauf des Verstorbenen zu verfassen und darauf zu achten, dass der Mensch erkennbar wird, der gegangen ist, und nur die nötigsten Zahlen anzuführen. Ich habe sie auch ermutigt, das Leben des Verstorbenen zu würdigen, indem sie das für sie Wichtige erzählen. Tiefen, Stärken und Schwächen. Den beeindruckendsten Nachruf hat für mich Amy geschrieben und auch bei der Trauerfeier vorgelesen. Amy war damals 17 Jahre alt. Diese innigen Worte einer Enkelin für ihren Opa gehen direkt ins Herz. Ihr Nachruf ist auf diesem Podcast unter der Nummer 217 anzuhören. Und dann geschieht was, womit man nicht rechnet. Ein Kollege und guter Freund schenkt mir zu meinem 70. Geburtstag ein Buch, das er selbst richtig gut findet. Es ist von Christiane zu Salm und heißt »Dieser Mensch war ich. Nachrufe auf das eigene Leben«, im Verlag Goldmann erschienen. Es sind Nachrufe von Menschen, die an einer schweren Krankheit verstorben sind. Christiane zu Salm hat normale Menschen auf dem Sterbebett nach ihrem persönlichen Resümee gefragt. Direkt, unmittelbar und mit ergreifender Ehrlichkeit blicken diese Menschen auf ihr Leben zurück. Und zugleich machen sie den noch Lebenden Mut, ein Zwischenresümee ihres Lebens zu ziehen. Und sie machen Angehörigen Mut, genauso ehrlich von ihren Verstorbenen zu sprechen. Denn wo, wenn nicht am Sarg oder am Grab, ist das Ehrliche und Wahre zu sagen? Mich haben die Lebensläufe angeregt, selbst über mich und mein Leben nachzudenken. Und weil sie mich überzeugt haben, möchte ich sie auf meinem Podcast vortragen. Ich werde jeweils den Titel des Lebenslaufs an den Anfang stellen und wer ihn geschrieben hat, und dann den Lebenslauf verlesen. Der erste heißt: Ich habe sie glücklich gemacht, zumindest für einen Moment. Er ist von Johanna Thalmann, 53 Jahre. Sie ist an Lungenkrebs verstorben. Ich möchte nicht, dass ihr all die Lügen glaubt, die irgendein Geistlicher an meinem Grab aussprechen würde. Einige von euch, die mich zu kennen glauben, würden ihm erzählen, was für ein guter Mensch ich trotz allem doch war. Nein, danke. Es könnte mir egal sein, weil ich es nicht mehr hören muss. Es ist mir aber nicht egal. Ich verabscheue den Gedanken an so viel Unwahres, das ihr über mich wisst und denkt. Daher hinterlasse ich euch hier das, was ihr wissen solltet. Lest es vor, wenn ihr an meinem Grab steht. Ich glaube nicht, dass mein Leben, so wie es verlief, viel mit mir zu tun hatte. Es hat mich bis zuletzt einfach so gelebt. Und es war nicht schlecht. Ich war nie der Typ, der Kontrolle haben wollte. Ich habe auch nichts gesucht, mich nach nichts Großem oder Besonderem gesehnt. Die Dinge haben sich einfach so entwickelt. Ich hatte das Glück, nie misshandelt oder missbraucht worden zu sein. Dazu war ich eine viel zu kleine Nummer und auch viel zu unattraktiv. Mit Anfang 20 ohne Ausbildung fand ich endlich diesen Job in einer Firmenkantine in Köln. Dort habe ich 19 Jahre lang Tag aus, Tag ein Mittagessen ausgegeben. Menü 1 war immer am teuersten, aber auch am besten. Das Salatbuffet habe ich eingeführt. Das ist die einzige berufliche Leistung, die ich mir wirklich auf die Fahne schreiben kann. Einmal täglich etwas halbwegs Gesundes. Es gab einen Wettbewerb unter den Mitarbeitern und mein Vorschlag für das Salatbuffet hat gewonnen. Den zweiten Preis hat eine Kollegin gemacht. Sie wollte, dass es am späten Nachmittag noch mal frische Semmeln geben würde. Sie war dann auch ein bisschen sauer auf mich, vermutlich weil sie nicht selber drauf gekommen ist. Vielleicht habt ihr euch gefragt, warum ich ein Auto hatte und auch zweimal im Jahr in den Urlaub fahren konnte. Dafür hätte das Geld aus dem Kantinenjob nie gereicht. Jetzt kann ich es euch sagen, ich muss schließlich keine Angst mehr vor euren Reaktionen haben. Nachts habe ich als Prostituierte gearbeitet. Erst alle 2 Wochen, dann immer häufiger, bis ich krank wurde, fast täglich. Es war okay. Ich habe mich mit den Kunden gut verstanden, ich habe sie glücklich gemacht, zumindest für einen Moment. Und ich habe gut verdient. Von einem wurde ich schwanger. Jetzt weißt du, Tanja, woher ich deinen Vater kenne, dessen Name ich nie erfuhr und den ich dir nie vorstellen konnte. Der Moment, als ich merkte, dass ich schwanger war, war ein Schock. War es verantwortungslos, dich zur Welt zu bringen? Danach ist alles irgendwie schiefgelaufen. Ich habe nicht viel dagegen tun können. Vielleicht war meine größte Schwäche, dass ich immer alles habe laufen lassen, mir zu wenig Gedanken gemacht habe über alles. Tanja, bitte glaub mir, ich habe ein verdammt schlechtes Gewissen. Ich kann nicht sagen, wie das mit dem Trinken angefangen hat. Der Rückblick tut weh. Ich sehne mich nach der Zeit zurück, als noch alles gut war. Und jetzt willst du mich nicht mehr sehen, weil ich Alkoholikerin bin. Überhaupt will mich seit meiner Krebsdiagnose niemand mehr sehen. Nach 19 Jahren in der Kantine rief ein Kollege 2-mal an, sonst nichts. Ich funktioniere ja auch nicht mehr. Mach es besser, meine Tochter. Raff dich auf und lass dich nicht gehen, so wie ich es getan habe. Ich hätte dich so gerne noch um Verzeihung gebeten. Es hätte mein schweres Herz erlöst. Bitte verzeih mir irgendwann. Dass wir uns im Himmel wiedersehen, daran glaube ich nicht. Lebt wohl. Soweit der ehrliche Lebenslauf von Johanna Thalmann, 53 Jahre, verstorben an Lungenkrebs. Morgen heißt der Lebenslauf: Ich sehne mich hin und wieder schon nach dem Leben, das ich eigentlich gern gelebt hätte. Von Dirk Richter, 66 Jahre, verstorben an Leukämie. Bis dahin und bleibe behütet.